unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, bei dem wir uns um das Thema Daten, alles rund um Daten beschäftigen und auch darum, wie speichere ich die Daten, wie mache ich Daten sicher und wer darf überhaupt darauf zugreifen. Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts und darf jetzt meinen Co-Host bitten, sich vorzustellen.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulka, bin der andere Co-Host von unserem Podcast Datengeflüster und bin bei der Quorum tätig. Heute zwei Gäste, die sich wirklich im Kern mit Daten beschäftigen, nämlich mit Datenbanken. Und die heutige Story ist eigentlich die, dass ihr wirklich aus einem größeren Schaden ist ein massiver Ausfall passiert. Man könnte sogar sagen Desaster. Mehr dazu aber später, stellt sich einmal kurz vor.
Hallo, mein Name ist Gabriela Kubik. Ich komme aus der Volksbank Wien jetzt. Angefangen habe ich in den Westkredit vor vielen Jahren. Wir haben dort schon das Thema gehabt, Oracle-Datenbank. Wir waren zuerst auf einem System von der Firma Wang. Nachdem die Firma Wang in Konkurs gegangen ist, mussten wir unsere Systeme portieren. Es war eine Eigenentwicklung. Und Oracle kam ins Spiel und Oracle ist es geblieben. Wir sind dann von der ÖFA gekauft worden. Ein Teil der Oracle-Datenbank, der Funktionalität auf der Oracle-Datenbank ist mitgewandert. Eher die peripheren Applikationen, weil die Kernbankensysteme da schon in der AZ-Welt zu Hause waren. Und in der Volksbankenwelt gab es auch einiges an Umbruch. Aus vielen Volksbanken wurden 8, die noch übergeblieben sind, plus der Ärzte- und Apothekerbank. Und die Funktionalitäten auf der Oracle-Datenbank sind ein weiteres Mal mitgewandert in die Volksbank Wien. Und dort sind sie immer noch.
Sehr gut, danke dir für das Intro.
Ja, mein Name ist Christian Funtner, DB Masters. Ich mache seit über 30 Jahren Oracle und seit 2010 gibt es auch die DB Masters. Ja, wir machen alles rund um Datenbanken, eben hauptsächlich im Oracle-Umfeld.
Ja, danke Christian. Bevor die Gabi einsteigt, eure ganze Reise zu schildern, wann habt ihr Kontakt aufgenommen, wann hat eure Reise begonnen?
Es war ungefähr 2012, wie wir zu dem Kunden unter Anführungszeichen gekommen sind, durch einen Anruf, dass es ein Problem gegeben hat. Aber das soll dir Gabi erzählen.
Sehr gut.
Gut, ja, dann Gabi, ich meine, du hast dich schon vorgestellt. Du bist eben bei den Volksbanken im Thema Datenbanken angesiedelt und bist da zuständig. Wie hat jetzt eben dieser Erstkontakt ausgeschaut? Was war da dieser turbulente Start dieser Partnerschaft? Was ist damals vor über 13 Jahren passiert?
Also genauer passiert ist es im März 2012. Da haben wir ein ziemliches Thema gehabt, dass die Datenbank brennt unter Anführungszeichen. Wir mussten einen Gesamtrestore machen. Es war ein Datenfeldeffekt. Wir haben einen mehrtägigen Stillstand der Datenbank gehabt. Und es war ja die einzige Rettung, die gute Rettung durch DB Masters. Und seither besteht auch unsere Kundenbeziehung.
Das heißt, ihr habt die angerufen und die haben dann die Situation kurz einmal evaluiert und sind dann gleich ins Doing gegangen.
Ja, genau.
Okay. Wie lange hat das dann circa gedauert? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich weiß, 3 Tage haben wir auf jeden Fall. Ja. Also es war wirklich Feuerwehr, eine Feuerwehraktion und 3-4 Tage, bis das System wieder up and running war. Und dann hat es natürlich auch noch gedauert, bis wieder alles da war, alles wieder funktioniert. Also eine Woche Minimum haben wir da, oder 2 sogar, glaube ich, haben wir da gewerkt.
Sicher gewerkt.
Bis wieder alles so war, wie wir es gewohnt waren.
Und wie seid ihr auf den Christian oder auf den Pfundner Datenbank gekommen?
Mein damaliger Chef hat sich da bemüht, jemanden zu finden, einen Spezialisten zu finden. Und Christian war da schon für Oracle als Spezialist bekannt. Und ja, dann haben wir es versucht und es hat super funktioniert.
Sehr gut. Jetzt ist natürlich so eine Desastersituation, eine extreme Stresssituation für alle Beteiligten. Was hat das da mit dem Team gemacht damals? Kannst du dich da noch erinnern?
Das Team hat uns auf jeden Fall sehr zusammengeschweißt. Man muss auch sagen, es war natürlich ein Feuer am Dach, aber es waren jetzt nicht die Kernapplikationen, die Kernbankapplikationen betroffen, sondern die peripheren Applikationen. Da kommt man schon ein paar Tage mal durch auch, ja. Aber trotzdem der nächste Ultimo naht und damit war es schon ein Thema, dass wir schauen mussten, so schnell als möglich hier wieder alles in die Gänge zu bekommen.
Und hat das dann grundsätzliche Entscheidungen mit sich gebracht, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen das Thema jetzt vielleicht anders angehen und uns da anders aufstellen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Wir haben natürlich daraus gelernt.
Gelernt ist ja, glaube ich, ein guter Punkt. Ihr habt die 3 Tage mindestens gebraucht, um das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Aber dann ist ein Konzept daraus entstanden. Das heißt, ihr habt sich ganzheitlicher Gedanken gemacht. Christian, wie hat es dann ausgeschaut? Was sind eure Überlegungen dahingehend?
Ja, nachdem das System zwar dann gelaufen ist, aber halt auf zusammengeflickter Hardware, wenn man es will, ging es dann darum, dass wir einfach ein Konzept machen. Wie kann man das sicher und stabil aufstellen? Und damals war es mehr oder weniger eine gemeinschaftliche Entscheidung, dass man die Storage durch eine professionellere Lösung ersetzt. Das war vorher eher so im Server drinnen, Disken und so weiter. Und da haben wir eben gesagt, na, machen wir es professionell, schauen wir uns mit zentrale Storage an und so weiter. Und wir haben damals die Empfehlung für NetApp gegeben und das ist durchaus gut angekommen. Und damals haben wir eben gesagt, okay, wenn wir es aufbauen, machen wir es so, dass wir eben gleich ein Metro-Cluster nehmen, dass man eben 2 weit entfernte Standorte haben kann. Und ja, auch damals war schon das Thema, die Datenbanken waren im Terabyte-Bereich, was für damalige Verhältnisse, das ist schon weit her, da gab es noch nicht so viele Terabyte-große Datenbanken in Österreich, zumindest nicht in den Umwelt. Und da war halt immer auch schon das Thema, wie man gesehen hat beim Restoren, ne, das dauert Tage. Ja, und das ist halt einmal okay, aber das ist nichts, was man auf Dauer haben will. Ja. Und da eben entsprechendes Konzept gemacht. Wir haben damals NFS empfohlen, aus den Themen heraus, die wir beim Restore gesehen haben, was die Probleme waren. Und damals gab es halt von Oracle noch keine DNFS-Unterstützung direkt, das war noch zu früh. Aber NFS war schon unterstützt von Oracle und wir sind halt den Weg dann gegangen, weil es damit am Filesystem einfach leichter tun, das mit uns. Und weil man hier beim Reparieren viele der Probleme einfach waren, dass es im Filesystem Fehler gab. Und ja, so ist die Richtung gegangen.
Okay, das heißt, ihr habt ein Konzept ausgearbeitet und habt dann die neue Plattform aufgebaut und dahin rein migriert.
Genau. Das heißt, okay. Wir haben dann die bestehenden Systeme dann da drüber geschoben, was dann, wenn es einmal gerannt ist, nicht so schlimm war. Und haben dann die ganzen Funktionalitäten, die so netter bringt, mit Snapshotting und so weiter, genommen, um eben hier auch die Backup-Zeiten zu reduzieren, weil vorher ist das Backup schon fast, weiß nicht mehr genau, wie lange es gerannt ist, aber schon fast den ganzen Tag das Backup gelaufen. Und das Snapshot-Backup ist ja in unter 1 Minute fertig.
Migration ist ein guter Punkt. Wir haben in der Vorbesprechung das Thema schon angerissen. Ihr habt öfters migriert in eurer Umgebung, oder?
Ja, mehrfach. Aber das sollte ich auch erzählen.
Ja, wir haben gemeinsam einige Migrationen hinter uns, also aus dem Standort im 9. Bezirk zur Firma Kapsch nach Kapfenberg. Von Kapsch sind wir dann wieder ins Rechenzentrum, zum AZ zurück nach einiger Zeit. Aber technische Migrationen hatten wir zwischendurch auch noch. Also es war immer was los.
Immer was los? Wie eine Migration von einem Rechenzentrum ins andere, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Gute Vorbereitung, perfekte Umsetzung durch die WMasters, kann ich wirklich sagen. War immer super. Zum Teil so, dass der eine Christian mit den Disken, mit allen Daten im Zug nach Innsbruck ist und so weiter. Also das war nicht trivial, aber hat super funktioniert.
Okay. Das heißt, technisch seid ihr da immer entsprechend vom Christian begleitet worden bei diesen Migrationen.
Ja.
Wie schaut das dann organisatorisch aus? Ist ja auch eine große Herausforderung. Wie geht man das an, dass man sagt, so, wir müssen da jetzt migrieren? Gibt es da außer Wartungsfenster irgendwie Vorankündigen noch Abstimmungsanforderungen?
Gibt es natürlich. Wir haben versucht, was geht am Wochenende zu machen oder schon Vorarbeiten zu leisten. Also gerade bei der letzten Migration haben wir schon 2 Wochen davor begonnen, das neue System aufzubauen sozusagen und dann incremental alles hinüberzuschieben, dass wir am letzten Tag dann gar nicht mehr so viel hatten. Und damit die Zeit sehr optimiert war.
Alles klar. Und jetzt ist es so, ihr habt, wie diese geschäftliche Beziehung begonnen hat, da war NetApp noch nicht im Spiel, ist dann über den Christian hineingekommen. Zwischenzeitlich, aber in verschiedenen Konstruktionen, war die NetApp wieder nicht im Spiel.
Leider.
Mittlerweile ist es wieder so, hast schon jetzt leider gesagt. Wie hat sich das bei dir wirklich im täglichen Betrieb ausgewirkt oder was waren da die Punkte, die du festgestellt hast?
Wir machen ja jährlich einen Restore-Test, also nicht nur fleißig Backups und die laufen dann hoffentlich eh. Also wir testen das auch einmal im Jahr, dass wir auch Restores machen können. Wir hatten ein paar kleinere Restores, die wir gebraucht haben, aber Gott sei Dank kein Disaster Recovery in dem Sinn. Das heißt, wir waren Gott sei Dank nicht in der Not, dass wir dann tagelang am Restore hätten hängen müssen. So in die Situation sind wir nicht gekommen. Aber der Christian hat es eh gesagt, unsere Datenbank hat im Moment 8 Terabyte und das war ohne NetApp, wäre das eine ziemliche Zitterpartie geworden, wenn wir da wirklich einmal ein Disaster Recovery hätten machen müssen.
Das heißt, auch bei den Tests habt ihr da festgestellt, dass einfach diese Tests deutlich länger dauern?
Ja, viel also länger,
unglaublich,
tagelang.
Also wirklich tagelang versus
vielleicht Minuten. Also wir haben es hochgerechnet, weil wir natürlich keinen vollen Restore gemacht haben, sondern kleinere Restore-Tests und auf Basis dessen dann hochgerechnet, wie lang würden wir für einen Gesamtrestore brauchen. Und das war unglaublich.
Also das waren wirklich Tage
das
versus
waren wirklich Tage,
maximal dann vielleicht ein paar Stunden, wie es auf der Net passieren würde.
Christian, jetzt seid ihr mit der DB Masters für den Betrieb ja verantwortlich, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Was seht ihr da noch als relevant? Was ist da noch wichtig im täglichen Betrieb für euch in Richtung Storage?
Dass das Storage verlässlich verfügbar ist und dass so Administrationstätigkeiten einfach keine Zeit brauchen. Wenn man es vergleicht, es gibt zwar Storage-Welten, es ist die SAN-Welt und eben die NFS-NAS-Welt. Und wenn man sich Administrationsaufwände anschaut, wenn ich zum Beispiel sage, okay, mir geht der Platz langsam aus, dann muss ich in der SAN-Welt ein Ticket aufmachen, dass mir irgendjemand eine LUN vorbereitet, die LUN muss ich dann zuholen, muss, was auch immer das Filesystem dann ist, die einbinden und das geht nur in größeren Happen. Mhm. Das heißt, bei einer Datenbank im Terabyte-Bereich muss ich dann meistens schon im Terabyte-Bereich erweitern. Das heißt aber, dass auch die Kosten dann im Terabyte-Bereich, weil wird intern gecharged, im Terabyte-Bereich die Kosten im Storage-Bereich dazukommen. Und bei der NetApp, wenn man NFS verwendet, kann man Autogrow nutzen. Das heißt, man stellt dann ein, die Datenbank hat Hausnummer jetzt 8 Terabyte, darf wachsen bis auf 9 Terabyte. Und ich muss nichts tun, ich muss als Administrator nichts tun. Ich muss halt hin und wieder mehr Datafelder zuhängen zur Datenbank. Aber die wächst einfach schon mit. Und bevor man halt dann wieder die Grenze erreicht, dann muss man eben sagen, okay, bitte Autogrow raufsetzen auf, was auch immer die nächste Stufe ist. Und man hat nichts zu tun und das hat lange Vorlauf, also man kann lange darauf warten, weil es gibt nie Zeitdruck. Ne? Das heißt, wenn man ein Ticket aufmacht, bietet es jetzt das Autogrow auf, dann ist es nichts, was in 10 Minuten erledigt sein müsste. Obwohl, man hat es in 2 Minuten erledigt, wenn man will, aber das kann man im Vorfeld machen. Es wird bezahlt nach dem wirklich belegten Platz. Ja? Das heißt, das kann man ein halbes Jahr vorher beantragen und in der Zeit ist es sicher kein Problem. Wohingegen, wenn der Platz wirklich ausgeht im Saal umfällt, dann hast du ein Problem.
Das heißt, Kostenersparnis im Aufwand, aber wirklich tatsächlich in den Storage-Kosten, weil du einfach
effizient bist. Genau, also sowohl der Aufwand auf der Administrationsseite, wir haben damit gar keinen Aufwand mehr. Also schlecht für uns, weil wir verreichen Dienstleistung. Aber gut für den Kunden, weil er braucht nicht alle Programme irgendwelche Marathons mit Tickets machen. Aber auch Vorteil eben für die Volksbanken, weil sie zahlen den belegten Platz und somit ist es überhaupt kein Problem. Sie zahlen halt das, wie groß die Datenbank im Moment ist und fertig.
Danke dir.
Ich hätte da vielleicht noch eine Frage, weil es immer wieder ein Punkt ist, dass halt Leute im Datenbankumfeld annehmen, dass halt Blockspeicher deutlich schneller ist, deutlich mehr Performance liefert im Vergleich zu NAS, im Vergleich zu File. Du hast da in dem Kontext schon vorher DNFS angesprochen. Wie würdest du dem entgegnen oder was ist da deine Meinung dazu, zu diesem Performance-Thema?
Also wenn man es richtig konfiguriert, ist man mit NFS schneller. Der Grund dafür ist, dass Oracle mit DNFS ein optimiertes Protokoll unterstützt, das weniger Overhead hat. Ja, wenn man SAN verwendet, dann hat man immer irgendein Filesystem. Und wenn Oracle eine O macht, müssen die Daten aus der Oracle-Instanz heraus in das Filesystem. Dazu müssen die Daten mindestens einmal kopiert werden. Das heißt, die CPU ist damit beschäftigt, Daten zu kopieren. Wohingegen bei DNFS der Oracle-Prozess selber den O macht, die Daten müssen nicht kopiert werden. Und das merkt man durchaus. Wir haben mit verschiedensten Kunden auf verschiedenster Hardware Performance-Tests gemacht, haben auch Vorträge schon dazu gehalten. Man merkt, dass die IOs in Summe schneller sind, dass sie kontinuierlich lang dauern. Im SAN-Bereich gibt es immer wieder Situationen, wo auf einmal IOs länger brauchen, man weiß nicht warum. Das heißt, in DNFS eigentlich nicht. Und man kann nachweisen, dass die CPU-Auslastung am Datenbank-Server geringer ist. Und nachdem man bei Oracle die CPU quasi lizenzieren muss, brauche ich 1, 2, 3 CPU-Cores weniger, was auch wieder einiges an Geld ist, würde man sparen.
Okay. Das heißt, wir haben einerseits einmal das Management an sich von, wie hänge ich die Datenbank an das Storage-System an, dass es da einen Vorteil über NFS gibt, weil es deutlich einfacher, weniger Schritte sind, um etwas zu verändern. Performance, wenn man es richtig konfiguriert, gibt es auch keine Einschränkungen. Ein letzter Punkt, der mich jetzt noch interessieren wird, und wir haben es jetzt auch schon gehabt mit Disaster Recovery, Backup, Restore, dass man hier eben auch auf Snapshots setzen kann. Wie würde man das machen, wenn man hier nicht die Möglichkeit hat, Snapshots einzusetzen?
Bei einer Datenbank in der Größenordnung kann man rechnen, selbst wenn man alles optimal macht, braucht man für 8 Terabyte Datenbank zum Sichern nicht unter 4 bis 6 Stunden. In so einem Fall macht man dann Incremental Backups, damit man immer alles sichern muss. Das heißt, ich sichere beispielsweise auch am Wochenende, wenn man mal das leichte Rechnen geht, 8 Stunden, 1 Terabyte pro Stunde, das ist durchaus realistisch. Und Incremental Backups während der Woche sind dann halt ein paar 100 Gigabyte bis 1 Terabyte gegen Ende der Woche. Und wenn dann blöderweise am Samstag was passiert, bevor ich wieder mein Full Backup mache, muss ich zuerst das große Backup restoren und Restore dauert immer länger wie Backup. Dann muss ich jedes Incremental restoren, das dauert dann auch wieder länger. Und dann muss ich noch recovern. Das heißt, das sind da in Bereichen von, wenn alles optimal funktioniert, nicht unter 14 bis 18 Stunden. Mhm. Ja. Wir haben das auch bei diversesten Kundenprojekten gesehen, wo halt der Kunde eben darauf bestanden hat, dass es sun ist und wo dann ein Restore 36 bis 48 Stunden dauert hat, obwohl das Backup noch Stunden dauert hat. Und das Thema war dann immer, beim Sichern konnte er parallel sichern auf 4-5 Tabs auf Laufwerke. Beim Restore war aber nur ein Bandlaufwerk zur Verfügung. Ja? Und sie konnten eben dem Betrieb nicht mehr Bandlaufwerke zur Verfügung stellen, weil ja die anderen Applikationen weiter sichern mussten. Mhm. Ja? Das heißt, beim Restore war der Kunde dann überrascht, okay, ich brauche zum Restore einfach die 4-5-6-fache Zeit, einfach weil ich nur ein Bandlaufwerk zur Verfügung habe. Bei Snapshot-Backups habe ich das Thema nicht. Ein Snapshot-Backup von einer 8-Terabyte-Datenbank ist in 2-3 Minuten restored. Mhm. Und dann muss ich halt ein paar Stunden recovern. Ja, das heißt, da ist man bei, also Worst Case, wenn wir einen Klon oder was bauen, ist man Worst Case bei einer halben Stunde, Stunde Unterbrechung. Und in der Zeit hat man oft einmal nicht ein Bandlaufwerk frei bekommen, in den klassischen Umgebungen.
Also wir reden da nicht von kleineren Verbesserungen, sondern das ist wirklich Faktoren bis zu Faktor 10.
Teilweise auch mehr, ja.
Ja. Gut, dann gibt es jetzt noch ein Thema, was natürlich alle Banken beschäftigen. Das ist DORA, also eine Verordnung der EU, die darauf abzielt, die Cyberresilienz im Bankenumfeld zu sichern, zu verbessern, weil das eben kritische Infrastruktur ist. Jetzt gibt es da sehr viel Aufwand auf Bankenseite, damit man eben DORA erfüllt. Kannst du das kurz beschreiben, wie das bei euch eben der Fall ist?
Ich kann es nur bestätigen. Wir müssen für sämtliche Applikationen einerseits alle Fremdapplikationen, die die Bank jetzt nicht vom Rechenzentrum, also von der Accenture gekauft hat, sondern wir haben ja auch Drittanbieter jede Menge und von all denen brauchen wir natürlich auch DORA-Unterlagen und das ist irrsinnig aufwendig und kostet uns enorm viel Zeit.
Das heißt, ihr geht jetzt zu allen euren Zulieferern sozusagen und sagt, habt ihr da entsprechende Unterlagen, DORA-Addendum?
Genau, gibt's was oder müssen wir gemeinsam mit euch etwas entwickeln? Ist immer unterschiedlich natürlich. Manche interessiert es mehr oder weniger nicht. Ja. Die muss man dann ein bisschen motivieren dazu.
Ja. Habt ihr da schon, also grundsätzlich ist es ja so, dass dann ein Auditor kommen würde und sich das anschauen würde und sagen würde, okay, ihr seid DORA-konform oder ihr seid nicht DORA-konform. Wenn man nicht DORA-konform ist, dann gibt es halt erhebliche Strafen. Ja. Habt ihr schon Kontakt mit solchen Auditoren gehabt?
Bisher noch nicht. Jetzt sind wir mal am Aufbereiten der Daten. Für unsere ganzen Applikationen, die wir in Verwendung haben.
Okay. Und hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf bestimmte Architekturen, wie ihr Services betreibt, wo die laufen aktuell oder ist das jetzt noch nicht der Fall?
Das ist noch nicht der Fall, nein.
Okay. Christian, wie siehst du das DORA-Thema als Dienstleister, als Berater in dem Bereich?
Es ist wie jede Zertifizierung und wir haben uns erst heuer ISO zertifizieren lassen, ISO 27001, extrem viel administrativer Aufwand, extrem viel Papier generieren, extrem viele leere Kilometer aus meiner Sicht, weil man nur, um etwas zu dokumentieren, 10-mal mehr Aufwand hat, als wenn man es lebt. Ja. Und wir haben auch diese Zertifizierung in einer Rekordzeit geschafft. Wir haben im September angefangen und haben im März die Zertifizierung gehabt, mit allen drumherum, also 6 Monate, schafft nicht so schnell die Firma. Es liegt aber daran, dass wir schon seit der DB Masters gibt, auch aufgrund dessen, dass man eben viel mit Banken und Versicherungen und großen Industriebetrieben zu tun haben, dass man schon sehr gut aufgestellt waren in dem Bereich. Das heißt, wir mussten für die ISO in Wirklichkeit nichts ändern, außer dass wir viel Papier generiert haben. Mhm. Und ähnlich ist es jetzt auch mit der DORA. Und eines der Themen, wo halt aus meiner Sicht die ganzen Regulierer ein bisschen vorbeilaufen ist, ja, die gehen alle davon aus, dass der Dienstleister die Daten bei sich hat und bei sich betreibt und bei sich, also ich speichere sonst was. Das ist nicht der Fall. Ja. Wir als DB Masters haben keine Server. Fertig. Ne? Das heißt, wir können keine Kundendaten bei uns haben, mit Ausnahme der E-Mails und CRM-Daten, aber okay, das sind nicht ein paar Personendaten. Aber die Kundendaten liegen immer bei uns auf Kundensystemen. Ja, und da rennen eben viele dieser Anforderungen, jetzt sei es DSGVO, sei es DORA, sei es NIS, ja, laufen einfach ins Leere, weil da ist nichts. Ja. Die Daten liegen auf den Servern der Kunden, ja. Die Sicherung erfolgt beim Kunden. Klar sind wir dafür verantwortlich, dass sie funktioniert, aber die Hardware und so weiter, das ist nicht unsere Verantwortung. Ja. Und da gibt es eben so lustige Formulare, die man ausfüllen muss, ja. Wie die Server sind und wo man sie sichert und ob die in zwei Brandabschnitten stehen und wenn du dann nicht hinschreiben kannst, wir haben keinen Server, keinen einzigen, ersparst du schon mal ganz viel Papierarbeit.
Mhm. Ich meine, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt in diesem ganzen DORA-Thema ist natürlich Disaster Recovery Tests, dass man die sinnvoll machen kann. Mhm. Da habt ihr einen Vorteil, ihr habt es eh schon
wir
ehrlich
das
gemacht.
Wir leben schon lange. Ja.
Ihr lebt es schon lange, genau. Und habt da auch entsprechend die Infrastruktur darunter, dass das eben möglich ist.
Sinnvoll. Genau.
Ein Punkt ist noch Vulnerabilitäten, dass man da einen Überblick hat, dass man weiß, wo gibt es vielleicht Vulnerabilitäten, die man eben im Überblick haben muss. Die kann man über Penetration-Tests finden. Habt ihr da in letzter Zeit, oder werdet ihr das auch wahrscheinlich regelmäßig irgendwie in Auftrag geben, dass da Penetration-Tests gemacht sind?
Das ist eine Neuerung, ja. Mhm. Hatten wir auch heuer schon fürs ÖIS. Mhm. Wir haben ja, also für unser Datenbanksystem drei Umgebungen, Test, Entwicklung und Produktion. Mhm. Und wir haben heuer den Pen-Test jetzt einmal über das Testsystem gemacht. Und da mal, um da auch Erfahrungen zu sammeln, mhm. beziehungsweise mal zu schauen, was können wir verbessern, mhm. bevor wir dann uns die nächste Datenbank hernehmen.
Verstehe.
Aber das ist für jedes Jahr geplant.
Ja.
Das müssen wir machen.
Sehr gut. Ich glaube, Christian, da warst du auch involviert in diese Penetration-Tests, beziehungsweise hat euer Monitoring angeschlagen, ist das richtig?
Genau, also wir wurden nicht informiert, dass das stattfindet. Ja, wir haben nur gemerkt, okay, da kommen jetzt Meldungen vom Monitoring. Und dann haben wir nachgefragt, was los ist und die Gabi gemeint, nein, es rennt gerade der Pen-Test. Ja, und nach dem, was mein Wissensstand ist, war es erfolgreich, sprich, sie konnten nichts nachweisen, also sie haben kein Security-Leaks gefunden. Und wie gesagt, wir sind wirklich gleich draufgekommen. Also innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde haben wir angerufen, was ist da los? Mhm. Habt ihr irgendein Netzwerkproblem? Ja, für uns hat es ausgeschaut ein Netzwerkproblem.
Also man sieht auch diese Beziehung, die entwickelt sich, nämlich am Anfang war eben Ausfall aufgrund vielleicht von irgendwelchen Desasters im Rechenzentrum wichtig. Mittlerweile geht es sehr viel um Cybersecurity und auch das wird eben in dieser Partnerschaft berücksichtigt.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut zu sehen. Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende angelangt unserer Folge.
Ja, vielen Dank, Gabi, vielen Dank, Christian, für die Reise, für den Einblick. Und ich finde wirklich, das ist ein super Beispiel dafür, dass ein Desaster, das passiert ist bei euch wirklich, das schlimm ist, aber letztendlich wirklich zu was Positivem führt, dass eine Umgebung resilienter aufgestellt ist, besser ja. aufgestellt ist. Das heißt, diese 13 Jahre sich wirklich als Reise gelohnt haben, dass mhm. wir heute hier sitzen, erkennen und eure Geschichte so aufnehmen können. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Gut, dann sagen wir schönen guten Morgen, guten Mittag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch diese Folge und wo auch immer ihr euch diese Folge anhört. Wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Datengeflüster. Dankeschön.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.